Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin eure Moderatorin. Diesmal haben wir den Sascha Hannemann eingeladen. Sascha ist Geschäftsführer der Alzheimer-Angehörigen-Initiative GmbH und wir haben mit ihm über das Thema Einsamkeit gesprochen, über seine Mutter, die an Demenz erkrankt ist und was er getan hat, was ihm geholfen hat, um als Angehöriger, pflegender Angehöriger mit der Situation umzugehen. Und Sascha gibt uns ganz wertvolle Tipps und teilt seine Erfahrungen mit uns zu diesem Thema. Ja, freut euch auf eine ganz einfühlsame, wunderbare weitere Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Sascha, Dankeschön. Heute zum unserer Podcast-Folge Echte Stimmen. Wir sind immer noch bei dem Thema Einsamkeit und wie die Selbsthilfe dabei hilft. Wir freuen uns total, dass du Zeit gehabt hast, heute hierher zu kommen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Anja. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gern. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal. Das ist ja immer so ein bisschen spannend, wenn wir so eine Folge machen und wir uns eigentlich erst in der Folge kennenlernen. Deswegen bin ich ganz neugierig, was passieren wird hier heute. Ich würde es gerne, so wie ich es immer mache, dich bitten, dich uns kurz vorzustellen, damit wir wissen, mit wem wir denn hier heute am Tisch sitzen.
Okay. Mein Name ist Sascha Hannemann. Ich bin Geschäftsführer der Alzheimer-Angehörigen-Initiative GmbH in dieser Rolle auch hier. Mhm. Bin 48 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet, glücklich, erfreulicherweise und selbst pflegender Angehöriger einer demenzkranken Mutter. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, weshalb ich zur Alzheimer-Angehörigen-Initiative gekommen bin. Und ja, freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Einsamkeit reden. Die Demenzerkrankungen bringen ja natürlich logischerweise viel davon mit. Ja. Ich glaube, da kann ich ein bisschen was beitragen.
Ja, super. Also, dass du was beitragen kannst. Das Thema an sich ist ja tatsächlich sehr tabu belastet immer noch. Also es ist schon so etwas, wo man nicht so gerne drüber spricht. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns die Zeit nehmen und hier im Podcast einfach auch mehr darüber sprechen. Du hast jetzt einiges schon angesprochen. Du bist selbst pflegender Angehöriger und ja, hast jemanden in deiner Familie. Und da würden wir natürlich gerne, wenn es okay ist, würde ich einfach direkt einsteigen, dass du uns kurz erzählst. Genau, es geht um Demenz. Vielleicht kannst du auch dazu uns noch ein bisschen mehr erzählen. Genau, vielleicht fangen wir erstmal an. Wie bist du, wenn man so will, zum pflegenden Angehörigen geworden?
Also eigentlich bin ich wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen. Man rechnet ja nicht wirklich damit. Man muss dazu sagen, mein Vater ist sehr jung an Krebs verstorben, im Alter von 49 Jahren, sodass ich also in der Materie irgendwie schon so ein bisschen drin war. Das begleitete mich eigentlich mein Leben lang. Meine Oma ist an Krebs gestorben. Wir haben sie irgendwie zu Hause gepflegt. Dann der Papa, es war alles ganz furchtbar. Und vor mittlerweile 5 Jahren bekam mir die Diagnose, dass meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Ja, sie ist jetzt, muss man überlegen, 76 Jahre alt tatsächlich schon, was ja eigentlich auch noch kein Alter ist, muss man sagen. Jetzt wirklich auch schon sehr fortgeschritten in ihrer Erkrankung. Vor 5 Jahren war das ein Riesenschreck natürlich und wie das immer so ist, man stellt irgendwie Veränderungen an seiner Mutti fest oder wen auch immer das jetzt betreffen mag. Man kann sich das nicht wirklich erklären, man ist auch wütend, sie hat ja viele Dinge gemacht, die hochgradig absonderlich waren, mit denen man also so überhaupt nicht rechnete. Im Nachhinein natürlich auch viele lustige Situationen, muss man sagen, die aber in der konkreten Situation für großes Unbehagen bei allen Beteiligten sorgen. Irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass ich meine Mutter dazu bringen konnte, hör zu, geh mal zum Neurologen und lass mal eine Diagnostik machen über die Hausärztin, bei der sie damals war. Das gestaltete sich recht schwierig, weil natürlich, also meine Mutter war ja nicht entmündigt, dieses Institut gibt's nicht mehr, logischerweise. Und das wäre auch gar nicht nötig gewesen, weil sie ja eigentlich noch ganz gut beieinander war. Aber sich einfach abzeichnete, da stimmt irgendwas nicht.
Das ist bestimmt für viele auch interessant. Kannst du uns mal, wenn du magst, das genauer beschreiben, was genau, du hast jetzt gesagt, sonderbar, nicht nachvollziehbar, was genau das war?
Also meine Mutter war tatsächlich eine sehr, sehr liebevolle Person, als sie gesund war. Ich hatte ein super Verhältnis, meine Freunde haben mich immer darum beneidet. Ja. Und im Laufe der Jahre gestaltete sich das also so, dass diese liebevolle Seite von ihr immer mehr in den Hintergrund trat. Okay. Ja, sie wurde sehr rechthaberisch, obwohl sie offensichtlich im Unrecht war. Ja, das ist ja dann natürlich auch für den Angehörigen, also für mich und meine Schwester in dem Fall, der Punkt, du fängst dann an zu diskutieren, weil man kann sich's nicht erklären, was passiert da jetzt eigentlich. Sie erzählt Unsinn schlicht und ergreifend, zumindest aus unserer Sicht Unsinn, für sie völlig nachvollziehbar und logisch. Und dementsprechend auch logisch, dass sie auf ihrer Meinung beharrt. Ne? Ja. Und wir gingen aber natürlich davon aus, dass was stimmt mit der Frau nicht. Mhm. Ja, und dann absonderliche Verhaltensweisen, weil sie einfach sehr unflätig beispielsweise wurde in Situationen, wo man es einfach nicht tut. Ja? Ja. Und sie war auch nie ein übermäßig unflätiger Mensch, würde ich sagen. Also hat auf der Straße plötzlich Leute beschimpft oder irgendwie so, ja, wo man wirklich ratlos daneben steht und denkt, was ist denn hier los? Hier stimmt irgendwas nicht. Man kann sich's nicht erklären, man ist wütend und irgendwann fängt man an zu lesen, ja, natürlich. Und ich hatte vorher mit dem Thema Demenz keinerlei Berührungspunkte und bin dann mit meiner Schwester zusammen und mit meiner Frau zusammen bei der Recherche darauf gestoßen, dass das wahrscheinlich eine beginnende, wenn nicht schon manifestierte Demenz sein muss, mit der was da zu tun haben. Mhm. Ja? Es waren natürlich auch Verwahrlosungstendenzen zu erkennen. Also wenn ich zu ihr nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, das kenne ich so nicht von ihr. Mhm. Ja? Also einfach Verhaltensweisen, wo man gesehen hat, dieser Mensch verändert sich. Mhm. Ja? Was ja im Alter nicht ungewöhnlich ist, aber wir reden da über eine Frau, die damals Ende 60 war. Das ist ja jetzt nicht unbedingt was, wo man vermuten würde, der kann sich selbst um sein Leben nicht mehr kümmern, der oder diejenige. Mhm. Ja, aber das war offensichtlich der Fall.
Okay.
Und dann kam eben irgendwann nach langem Hin und Her diese Diagnose.
Wie habt ihr eure Mutter dazu bekommen, zum Arzt zu gehen? Das war wahrscheinlich auch nicht so einfach.
Und das war ziemlich schwierig tatsächlich. Ja. Also sie war regelmäßig in ärztlicher Behandlung, weil sie chronisch krank ist. Sie ist Diabetikerin. Und insofern war es verhältnismäßig einfach, mit der Ärztin ins Gespräch zu kommen. Ich war auch zu diesem Zeitpunkt schon Inhaber einer Vorsorgevollmacht. Das wollte meine Mutti. Im Nachhinein erkläre ich mir das so, dass sie wahrscheinlich damals, es war im Jahr 2014, als sie überraschend zu mir kam und sagte, hör mal zu, lass uns mal diese Vorsorgevollmacht machen, dass sie da wahrscheinlich schon irgendwas geahnt hat.
Mhm.
Ja, weil das macht man ja nicht aus heiterem Himmel, eigentlich macht man das nicht. Und das war so völlig aus dem Blauen heraus, als das passierte.
Ja.
Und dadurch hatte ich zumindest die Möglichkeit, mit den Ärzten ins Gespräch zu kommen und habe dann eben bestimmte Verhaltensweisen geschildert, bestimmte Umstände geschildert, Geschichten geschildert, die sich ereignet haben. Und dann wurde eine Demenz-Erstdiagnostik durchgeführt.
Mhm.
Dann zum Neurologen überwiesen und Psychiater und dann war verhältnismäßig schnell klar, es handelt sich um eine Demenz. Damals Diagnose Alzheimer und vaskuläre Demenz in der Mischform. Im Laufe der Erkrankung hat sich herausgestellt, dass das eine Fehldiagnose war.
Leider. Ah, okay. Ja. Wie hat sich das gezeigt?
Na, ich sag mal, Alzheimer-Erkrankte legen bestimmte Verhaltensweisen an Tag 1. Eine dieser Verhaltensweisen ist natürlich der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses.
Mhm.
Ja? Das war bei meiner Mutter überhaupt nicht der Fall.
Ah, ja, okay.
Die hatte ein tadelloses Gedächtnis. Ja, sie konnte super rechnen. Damit machen wir einen ziemlichen Zeitsprung. Ja, als ich sie dann in die erste Einrichtung gebracht habe, hat sie diese Patientenunterlagen bekommen. Hat sich einen roten Kugelschreiber genommen, hat die durchgelesen, hat die ganzen Kommafehler angestrichen und hat zu der Person gesagt, die dachte, sie ist eine Alzheimer-Patientin, nehmen Sie das mal wieder mit und machen Sie es mal nochmal und wenn Sie fertig sind, dann können Sie gerne wieder kommen.
Mhm. Ja.
Und das waren einfach Dinge, die passten überhaupt nicht.
Mhm.
Ja. Und diese sich ständig steigernde Unflätigkeit und zunehmende Bösartigkeit, mit der wir es da tatsächlich auch zu tun hatten. Zu Beginn der Erkrankung, da wurde dann irgendwann klar, dass es sich also um eine sogenannte frontotemporale Demenz handelt, wo also eine sogenannte behavioriale frontotemporale Demenz, es gibt also verschiedene Formen, ich kann es kaum aussprechen, wo also letztlich das Sozialverhalten in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ja.
Ja, das heißt also, sie hat sich an keine gesellschaftlichen Normen mehr gehalten. Irgendwann und wie gesagt, wirklich ein Verlust von Empathie einfach auf ihrer Seite, was es natürlich sehr schwierig macht.
Ja.
Und das hat man bei Alzheimer-Erkrankten sicherlich auch mal, aber das ist nicht eins der Hauptsymptome dieser Erkrankung.
Okay. Demenz ist für mich auch so ein Krankheitsbild, was man kennt, was man hört. Aber ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Folge mich auch gefragt, was weiß ich über Demenz?
Mhm.
Und habe festgestellt, ich weiß nicht viel. So, und könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin auch so geht. Und ich würde dich an der Stelle gerne fragen, sofern du das möchtest, wie würdest du das Krankheitsbild Demenz beschreiben? Also was genau ist Demenz?
Das kann man so nicht, das kann man so schlicht und ergreifend nicht beantworten,
Anja.
Weil es ganz, ganz viele verschiedene Arten von demenziellen Syndromen, sagt man, ja, gibt. Ich glaube, Ein wesentlicher Punkt bei allen ist die Wesensveränderung, die bei dem Betroffenen passiert, ja, die sich in völlig verschiedenen Arten äußern kann. Wir haben bei uns in der Alzheimer-Angehörigen-Initiative, wir kümmern uns ja auch um Demenzerkrankte. Und da haben wir also Leute mit einer Alzheimer-Demenz, die sind total liebevoll unterwegs und ja, sind halt vergesslich und es steigert sich irgendwann und irgendwann haben sie Sprachfindungsstörungen oder was auch immer. Man kann aber die verschiedenen Formen der Demenz, also vaskuläre Demenz, ist eigentlich zusammen mit der Alzheimer-Demenz, glaube ich, die bekannteste Form tatsächlich, nicht in einen Topf werfen mit einer frontotemporalen Demenz zum Beispiel, die eine erhebliche Mehrbelastung, glaube ich, auch für die Angehörigen mit sich bringt, weil man es einfach in aller Regel mit sehr hochgradig unzufriedenen und sehr aggressiven und ja einfach nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechenden Menschen zu tun hat. Ja, das ist also schwierig zu sagen, was ist Demenz. Demenz hat 1000 unterschiedliche Ausprägungen, ist bei jedem anders, das erleben wir auch bei unseren Gästen. Jeder ist anders. Ja, also diese Krankheit zerstört, sage ich mal, das Individuum natürlich schon in einer bestimmten Art und Weise, weil es eine Wesensveränderung gibt, also das ursprüngliche Individuum ist nicht mehr da. Dennoch bleibt aber eine Individualität erhalten, weil sie alle anders sind.
Ja.
Also man kann nicht sagen, dass das eine Uniformität mit sich bringen würde, das würde ich so nicht aus meiner täglichen Praxis nicht bestätigen wollen.
Wie gesagt, ich bin jetzt zum ersten Mal so richtig mit dem Thema konfrontiert, zum einen durch dich und zum anderen auch in meinem Bekanntenkreis, wo das auch Thema geworden ist. Ja, ich versuche immer so ein bisschen mich da hinein zu versetzen. Also gerade wenn du beschreibst, deine Mutter war eine sehr liebevolle Person und hat sich dann so komplett verändert. Also da wird auch für mich direkt deutlich, wie wichtig das ist, dass auch was für die Angehörigen dann da ist. Weil das
ist der Fall.
Ja, das glaube ich ist wirklich eine sehr harte Geschichte, denke ich mal. Würdest du uns vielleicht nochmal erzählen, wie es dann weiterging? Also wir waren gerade bei der ersten Diagnose und du hast eben schon kurz erwähnt, dann zur ersten Einrichtung, also scheint da viel passiert zu sein.
Dazwischen ist noch eine Menge passiert, muss man sagen. Also die erste Diagnose, man steht als Angehöriger in dem Fall, beziehungsweise es war ja auch nicht leicht, weil meine Mutter hat mit mir nicht drüber gesprochen. Ich habe mich dann irgendwann an diese Vorsorgevollmacht erinnert und habe die beim Neurologen vorgelegt und mir Gespräche gebeten. Ja. Erst dann wusste ich eigentlich Bescheid. Erst dann wusste ich, was da los ist. Meine Mutter hat aber erzählt, ist alles super. Die ist total zufrieden mit mir.
Ja.
Und bis meine Mutter dann in die erste Einrichtung tatsächlich kam, war es noch ein langer Weg. Ich hatte sie wohnt in Frankfurt-Oder ursprünglich, in meiner Heimatstadt. Ich hatte sie dann aus Frankfurt-Oder nach Berlin geholt, ihr eine kleine Wohnung gemietet. Und es stellte sich verhältnismäßig schnell heraus, dass sie es alleine nicht mehr meistert.
Ja,
sie hat dann also klassische Anzeichen entwickelt, hat also Lebensmittel gehortet, die Wohnung war ziemlich verkommen. Dadurch, dass sie insulinpflichtige Diabetikerin war, waren viele auch lebensbedrohliche Situationen dabei. Sie hat sich doppelt Insulin gespritzt, dann habe ich sie halb komatös in ihrer Wohnung gefunden, also wirklich schlimme Geschichten. Und das Problem war tatsächlich nach dieser Diagnose, dass ich als Angehöriger zusammen mit den anderen Betroffenen, also meiner Schwester und auch meine Frau, die waren ja unmittelbar involviert, haben wir eigentlich vor einem großen grauen Berg gestanden.
Ja.
Das war also ein Horrorszenario, was sich da auftat. Ich war ja auch überhaupt nicht im Entferntesten mit dieser Erkrankung und was die so mit sich bringt, vertraut, als plötzlich pflegender Angehöriger und habe gedacht, ja Mensch, was machst du denn jetzt? Ja, dann hat man sich angefangen, schlauer zu machen, Kontakt zur Alzheimer-Gesellschaft Deutschland aufgenommen. Meine Schwester hat ein Beratungsgespräch bei der Alzheimer-Gesellschaft Berlin gehabt, was sehr liebevoll war. Letztlich war es aber natürlich tatsächlich so, dass wir alleine damit waren. Man ist im ersten Moment sicherlich auch ein bisschen schambesetzt, also will damit jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gehen, was ich im Nachhinein als einen ernstzunehmenden Fehler erachten würde, weil das auch die eigene Möglichkeit einschränkt, sich Hilfe zu suchen, wenn man schambehaftet ist. Ich halte es aber dennoch für normal. Wir erleben das auch in unserer täglichen Arbeit tatsächlich so. Und sag ich mal, diese Angst vor diesem Horrorszenario, was sich da auftut, die verursacht eine gewisse Lähmung.
Ja,
also, und dann hat man natürlich Tagesform abhängig. Dann ging es der Mutter plötzlich wieder gut. Ja? Dann denkst du irgendwie, ach, ist gar nicht so schlimm, wie sich das zunächst darstellte, wird schon wieder. Und die wirklich ernstzunehmende Problematik begann dann eigentlich, als meine Mutter in ihrer Wohnung nicht mehr leben konnte, als das klar war. Also ich habe mich dann täglich tatsächlich um sie gekümmert, habe dann meinen Job an den Nagel hängen müssen und dann haben meine Schwester und ich also eine Einrichtung für meine Mutter gesucht. Das war in diesem Fall eine Demenz-WG, die gerade erfreulicherweise direkt bei ihr um die Ecke frisch aufmachte. Dadurch war das recht leicht, sie da reinzubekommen. Mhm. Wir haben uns das angeguckt. Sie war ja noch im Nachhinein betrachtet sehr gut beieinander. Okay, sie war also noch sehr aufnahmefähig. Man konnte sich super mit ihr unterhalten. Mit den entsprechenden Aussetzern natürlich. Und das gefiel ihr gut. Ja, dann sind wir dahin umgezogen. Das ging alles sehr, sehr reibungslos. Wir haben uns um die Auflösung der Wohnung gekümmert. Und ja, dann war sie erstmal in dieser Demenz-WG, die sich im Nachhinein als nicht wirklich optimal herausstellte, muss man auch ganz klar sagen. Die haben sich wirklich große Mühe gegeben, ja, aber hatten einfach nicht die Möglichkeiten, sich wirklich adäquat fördernd und aktivierend um die Erkrankten zu kümmern, die da waren. Ja, aufgrund der unterschiedlichen Pflegebedarfe auch. Ja. Ja, da würde ich jetzt nicht mal der Einrichtung einen Vorwurf machen wollen, sondern das war einfach, die war auch frisch aufgemacht, also die waren noch nicht so erfahren. Mhm. Schlimm für uns an der Stelle war eigentlich, wenn man dann das Leben seiner Mutter sortiert. Mhm. Ja, das konnte sie nicht mehr, das wollte sie auch nicht mehr. Und wir haben dann natürlich gesehen, in, sag ich mal, was da alles liegen geblieben ist. Ja, also ein Berg von Arbeit, der bis heute eigentlich noch nicht wirklich weg ist. Mhm. Ja. Okay. Die ganzen Unterlagen durchsortiert, dann fängt man an, von einem lebenden Menschen, ne, vor dem man großen Respekt hat und für den man viel Achtung und Liebe ja auch empfindet, die Sachen zu sortieren, das ist was sehr Eigenwilliges, finde ich. Und auszusortieren, was brauchst du denn jetzt und was brauchst du denn jetzt nicht? Mhm. Ne, weil die Mutti konnte man nicht mehr fragen, die brauchte alles, ja, völlig klar. Ja, ja. Und das war schon sehr traurig und für mich auch sehr erschreckend, was dann nach so einer Sortierung von so einem Leben übrig bleibt. Okay. Ja, was dann damit rübergeht in so ein 25 Quadratmeter Zimmer. Recht großes Zimmer eigentlich noch. Mhm. Ja, im Laufe der Zeit wurden die Zimmer ja immer kleiner.
Von welchem Zeitraum sprechen wir denn hier, wenn du sagst, von der ersten Diagnose bis zur ersten Einrichtung?
Die erste Diagnose war Ende 2015, meine ich. Oder 2016, Entschuldigung. Und in die erste Einrichtung ist sie bereits gegangen, Ende 2017.
Ach, okay, das ging relativ
schnell. Ja, das ging relativ schnell, weil das eben, wie gesagt, also wir hatten als Kinder auch nicht die Möglichkeit, das im häuslichen Setting zu gewährleisten. Wir haben einen Pflegedienst reingeholt, den hat sie wieder nach Hause geschickt, nachdem sie erst sehr angetan davon war. Also nachdem wir einen Pflegegrad beantragt hatten und so, das ging alles sehr, sehr reibungslos, muss ich sagen. Also das war
auch nicht selbstverständlich.
Eben, ne? war wirklich, muss ich sagen, ganz hervorragende Gutachterin da gehabt und das hat sehr gut geklappt. Wir haben gleich Pflegegrad 3 bekommen für Mutti. Und ja, dann Pflegedienst organisiert, den fand sie ganz toll, die Idee, und am nächsten Tag kam die und dann hat sie wieder weggeschickt. Also ich weiß gar nicht, was sie hier wollen. Das Problem ist eben, man kann gegen den Willen dieses Menschen am Ende des Tages wenig tun. Und deshalb waren wir sehr froh, dass sie dann tatsächlich ziemlich zügig in diese WG gezogen ist, in der sie aber tatsächlich auch nur knapp 2 Jahre war. Dann war eigentlich klar, also die Erkrankung entwickelte sich so, natürlich auch durch die, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema, Anja, durch die Vereinsamung, die das für meine Mutter mit sich brachte. Mhm. Natürlich waren wir als Kinder regelmäßig für sie da und ihre Schwester kam sie so halbwegs regelmäßig besuchen. Trotz allem schottete sich meine Mutter natürlich immer mehr nach außen ab. Sie hatte also einen ganz kleinen Kreis, die Pfleger in der WG, auf der sie sehr fixiert war tatsächlich, ihre Kinder und mehr Menschen hat sie eigentlich nicht mehr an sich herangehen lassen. Sicherlich auch aus Scham, sie hat ja selber zu diesem Zeitpunkt noch sehr gut mitbekommen, dass mit ihr irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, daraus erwuchs auch ein großer Teil dieser Aggressivität, so erkläre ich mir das im Nachhinein. Und irgendwann waren wir ihre einzigen Bezugspersonen. Und dann ging der, man kann es sagen, Terror los.
Okay. Ja, okay. Also ich merke richtig, wenn du das so erzählst, dass das wirklich sehr viel mit mir macht. So, das ist, fühlt sich für mich unvorstellbar an. Also diese Belastung, damit immer wieder konfrontiert zu sein. Oder auch die, ich denke mal, so ein Stück weit auch so Machtlosigkeit, oder? Die da mit einhergeht. Erstmal großen Respekt auch an der Stelle.
Ach, danke.
Ja, wirklich, weil auch da zu sein, ich glaube nicht, dass das einfach ist, immer wieder so über die Jahre. Und genau, ich würde gerne nochmal kurz darauf zurückkommen. Du hattest gerade gesagt, ja, dass sie dann, du hast es als Terror beschrieben. Mhm. Würdest du uns das vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was genau das bedeutet?
Ja, wie gesagt, also meine Mutter vereinsamte immer mehr. Sie hatte damals einen Lebensgefährten, von dem sie sich dann trennte, der auch mit dieser Situation natürlich völlig überfordert war. Er wohnte in einer anderen Stadt und merkte sicherlich auch, dass da was Grundlegendes irgendwie nicht stimmt und hat sich dann mehr zurückgezogen. Dann stand die Trennung irgendwann an. Damit war also, sag ich mal, der damalige Mittelpunkt in ihrem täglichen Leben, glaube ich, weg. Und sie fixierte sich eben tatsächlich auf wenige Menschen, also auf mich vor allen Dingen, als sie hatten einen sehr, sehr engen Kontakt vorher, aber auch auf meine Schwester. Mhm. Und meine Mutter war sehr, sehr lange, wie gesagt, in der Lage, Tätigkeiten auszuführen, die eine Alzheimer-Patientin niemals hätte ausführen können, nämlich zum Beispiel mit WhatsApp hervorragend umgehen oder mit dem Handy sehr gut umgehen. Ja. Das führte dann zu Situationen, dass sie mich am Tag 30, 40 Mal anrief.
Okay.
Also während der Arbeit im 5-Minuten-Takt immer dieselben Fragen stellte, aggressiv wurde, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Zeit, dann kriegte ich am Tag 60, 70 WhatsApps mit immer denselben Worthülsen und Geschichten, die offensichtlich nicht stimmten, die also offensichtlich ausgedacht waren. Die entwickelte Fixierungen auf Objekte beispielsweise. Ja, also sie wollte eine bestimmte Sorte von Milch. Ja, es musste also Weidemilch sein oder so, die sie jetzt unbedingt brauchte, und zwar unbedingt jetzt. Oder eine bestimmte Schlagsahne, also Milchprodukte waren eine Zeit lang ganz, ganz wichtig für sie. Und über Hygieneartikel und andere Geschichten. Und ja, da bekam ich am Tag und auch meine Schwester am Tag 30, 40, 50 WhatsApps. Wir sollen jetzt sofort in die Apotheke fahren, diese Dinge holen. Und da verlierst du irgendwann die Nerven.
Ja, klar. Ja,
ich habe es dann so gemacht, dass ich sie blockiert habe natürlich, ne, weil ich nicht mehr, also gar nicht mehr in der Lage war, mich um andere Dinge zu kümmern. Dann hat man abends aber natürlich doch ein schlechtes Gefühl, wenn man denkt, oh Gott, hoffentlich ist hier jetzt nichts passiert. Ja, und dann ging es direkt wieder los. Oder sie hat sich dann auf meine Schwester fokussiert, weil meine Schwester sie blockiert hat, dann auf meine Tante und hat eigentlich die ganze Familie verrückt gemacht.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist natürlich, das Problem ist, man steht dann immer da und denkt, kann sie damit nicht aufhören, um Gottes Willen? Nein, sie kann damit natürlich nicht aufhören. Ja. Das kann man jetzt im Nachhinein ganz klar sagen. Ja, es ist ja nicht, ist ja kein böser Wille, sondern ganz klar ein Symptom ihrer Erkrankung gewesen. Das Problem für mich als Angehörigen war in der Situation, es hat mich irgendwann nicht mehr weitergebracht, mir das zu sagen.
Ja.
Weil es mein Leben dominiert hat.
Ja.
Es hat wirklich auch unser familiäres Leben zu Hause dominiert. Und das war eine immense Belastung, muss man ganz klar sagen. Ja, so dass das dann auch bei mir, sag ich mal, dazu führte, dass ich einen gewissen Abstand eher gesucht habe irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht, ich halte das nicht, halte das nicht durch.
Ja, ja.
Auch die Familie hält das nicht aus, das funktioniert so nicht. Und habe gesagt, gut, okay, wir müssen sie aus dieser Einrichtung herausnehmen, wo sie wenig Ansprache hat und damit natürlich viel Langeweile. Und bringen sie in eine wirkliche stationäre Einrichtung. Das haben wir dann auch getan, ein bisschen außerhalb von Berlin, um auch ein bisschen Abstand herzustellen.
Ja.
Und das ist aber genauso in die Hose gegangen, das hat ebenfalls nicht funktioniert.
Okay, ja. Also würdest du sagen, dass, mir fällt jetzt nur das Wort Betreuung ein, also dass die Demenz und die Einsamkeit, dass es das mit begünstigt? Also dass,
unbedingt.
Ja, dadurch, dass sie sehr einsam sich gefühlt hat wahrscheinlich, auch euch so terrorisiert hat, dass es so miteinander...
Unbedingt, also es führt zu einer Vereinsamung auf Seiten des Erkrankten, ganz, ganz klar.
Ja.
Weil sich der Kreis der Personen, mit denen ihr kommuniziert, immer mehr einschränkt. Das ist... erlebe ich in meiner täglichen Arbeit jeden Tag. Zu Beginn sicherlich immer aus Scham, aber irgendwann auch aufgrund mangelnder Fähigkeiten. Das ist das Kommunikationsverhalten wird ja extrem eingeschränkt oder entwickelt sich in einem anderen Bereich. Es passiert also dann ganz viel über Mimik und Gestik oder über Situationen.
Ja.
Und natürlich bringt es eine Vereinsamung für die Angehörigen mit sich. Ja, jetzt für mich als Kind sicherlich nicht ganz so schlimm, wie es für einen Ehepartner unter Umständen sein kann, der dann von dieser zunehmenden Isolation in aller Regel ja mit betroffen ist.
Ja.
Schon für mich und meine Schwester als Kinder, glaube ich, hat das eine Zunahme von Einsamkeit mit sich gebracht, obwohl wir familiär gut eingebunden sind. Schon alleine der Umstand, sich nicht zu trauen, mit Leuten darüber zu sprechen, so wie ich das jetzt tun kann mittlerweile, ist einfach ein Grad von Einsamkeit. Und über die Hürde zu springen, sich da Hilfe zu suchen und sich anzuvertrauen, auch objektiven Personen anzuvertrauen. Also es bringt auch nichts, dauerhaft die Familie damit zu belasten. Erstens sind die nicht objektiv, die helfen dir nicht weiter. Zweitens leiden die genauso drunter. Das aufgefangen werden im familiären Bereich ist super, super wichtig, aber es bringt dich nicht weiter, diese Einsamkeit, mit der du es zu tun hast, zu bekämpfen. Mhm. Ja, sondern dafür ist das Suchen einer professionellen Hilfe, glaube ich, das Beste, was man tun kann. Und das habe ich halt irgendwann gemacht.
Nachvollziehbar. Ja. Und gut, dass du den Schritt gemacht hast. Also in der Selbsthilfe geht es ja auch darum, da wird man auch sehr oft mit Einsamkeit konfrontiert, mhm. jetzt auch bei psychischen Erkrankungen. Einfach deswegen, weil man das Gefühl hat, mit niemandem darüber sprechen zu können, was in einem vorgeht.
Genau.
Und deswegen gibt es für viele, ist dann auch so diese Erleichterung, mit anderen zu sprechen, die das Gleiche erlebt haben. Mhm. Da kommen wir später noch dazu, zu deinem Engagement. Du hast mir auch gesagt, dass du auch Angehörigengruppen anleitest.
Ich leite selber eine Angehörigengruppe in Berlin-Buch, die leider Gottes über die Corona-Zeit sehr, sehr eingeschlafen ist. Die muss jetzt also wiederbelebt werden. Was jetzt aber auch passieren wird innerhalb der nächsten Wochen, werden wir uns wieder zusammensetzen und Treffen, auch Präsenztreffen machen. Es war eine sehr frisch gegründete Angehörigengruppe, deshalb war die Möglichkeit, das am Telefon zu machen, nicht wirklich eine realistische.
Okay, also ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich denken, ja, ich glaube, ich werde mich da mal melden. Mhm. Ich werde die Kontaktdaten sowieso zu dir und auch zu der Initiative in die Shownotes schreiben, was ich immer tue. Mhm. Genau, einfach auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das jetzt wissen, die gerade zuhören, dass sie die Infos alle bekommen in den Shownotes. Es ist wirklich interessant. Ich habe schon mit vielen Gästen gesprochen und viele Geschichten auch schon gehört und ich spüre bei deiner Geschichte so eine Betroffenheit, die ich gar nicht so richtig zuordnen kann, weil ich denke dann direkt auch an meine Mutter. Mhm. Aber ich habe auch schon mal überlegt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Oder da habe ich auch angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, dann bin ich auch bei Demenz gelandet. Und deswegen, das hat mich ganz bedrückt. Und so ein ähnliches Gefühl habe ich jetzt auch. Deswegen finde ich es umso wichtiger und bemerkenswerter, dass es ein Engagement gibt, also dass du eben das machst, die Initiative oder Geschäftsführer bist, dieser Alzheimer-Initiative GmbH heißt es, ne?
Genau. Ich kann ja dazu ein bisschen was erzählen.
Sehr gerne. Das ist eigentlich auch eine wunderbare Überleitung.
Okay, super.
Einfach, um den Leuten da draußen das Gefühl zu geben, eben es ist nicht hoffnungslos oder es gibt Hilfe. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, das ist die gute Nachricht tatsächlich. Ja, die gute Nachricht ist, Demenz in welcher Form auch immer ist eine fürchterliche Erkrankung, ist eine Erkrankung, die man auch nicht besiegen kann. Also die ist nun mal nicht heilbar, sondern die ist da und man irgendwann stirbt der Erkrankte mit ihr.
Ja. Ja,
nicht an ihr, sondern mit ihr. Aber es ist nicht das Ende der Welt. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung im Nachhinein ganz klar sagen. Es geht immer irgendwie weiter und es kann auch gut weitergehen, wenn man sich die entsprechenden Entlastungsangebote holt, von denen ich damals nichts wusste. Ja. Also tatsächlich, ich dachte eigentlich immer, ich bin mit dem Internet ganz gut befreundet, aber offenbar war ich da ein wenig zu dumm oder auch zu blauäugig und habe gedacht, das kriegen wir gut selbst hin.
Ja, würde ich auch erstmal so denken.
Genau. Und da sind wir auch an einem wichtigen Punkt. Solange man das denkt, ist es auch richtig und wichtig, dass man es selber macht, aus meiner Sicht.
Mhm. Ja?
Das Problem ist, dass man beziehungsweise sehr viele Menschen und gerade pflegende Angehörige und gerade Ehepartner, das ist das, was wir ganz oft erleben, neigen dazu, weit über ihre Grenzen hinauszugehen. Und da wird es natürlich gefährlich und auch krank oder beziehungsweise krankheitsfördernd für die Leute, die sich um die Erkrankten ja eigentlich kümmern wollen. Ja, und davon hat niemand was, deshalb ist es gut, wenn man sich Hilfe sucht.
Ja.
Und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen weg von dem, du sagst immer, dass du dich engagierst, ja, aber geh mal ein bisschen hin zum Wir. Wir sind also die Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Es ist eine gemeinnützige Gesamtorganisation, also ein wirklich rein gemeinnütziger Träger. Das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr gut. Also die GmbH ist in der Hand von einem gemeinnützigen Trägerverein. Den gab es also als allererstes. Das ist die Alzheimer-Angehörigen-Initiative e.V.
Ja?
Also welche Überraschung, die Namensgleichheit. Und das ist ein Verein, den gibt es immer noch. Der hat also immer so knapp 650 Mitglieder. Also ein recht großer Dampfer tatsächlich hier in Berlin. Und ist wirklich aus dem klassischen Selbsthilfegedanken heraus entstanden. Mittlerweile gibt es uns seit 28 Jahren in Berlin. Ich selber bin erst seit 2019 damit an Bord. Gegründet worden sind wir damals von unserer immer noch ersten Vorsitzenden, Frau Rosemarie Drehnhaus-Wagner. Eine ganz wunderbare, tolle, engagierte Person, muss ich sagen, wo ich auch mich glücklich schätze, dass ich sie kennen darf. Die das nach wie vor wirklich sehr, sehr engagiert macht. Dafür auch hoch dekoriert worden ist, angefangen vom Bundesverdienst Orden über Altenpflegepreise und ähnliche Geschichten. Und sie hat damals also angefangen, da gab es das Wort pflegende Angehörige noch gar nicht. vor 28 Jahren. Mittlerweile ist das ja in aller Munde, gerade jetzt in der Corona-Pandemie weiß eigentlich jeder, womit das da zu tun hat. Damals wurde also diese immense Arbeit, die durch pflegende Angehörige geleistet wird, das wollen wir nicht vergessen, dass also, ja, man sagt, knapp 75% der Pflegeleistungen in Deutschland durch Angehörige im häuslichen Setting erbracht werden. Das wusste damals niemand, das wurde auch nicht wahrgenommen. Und da war Frau Drehnhaus-Wagner mit noch ein paar anderen Mitstreitern der Auffassung, da müssen wir was machen. Mhm. Ja? Und dann gründete sie damals die erste Angehörigen-Gesprächsgruppe. Und da stellte sich sehr schnell heraus, dass da ein erheblicher Bedarf besteht.
Okay, ja. Ja. Mhm.
Aus dieser einen Angehörigen-Gesprächsgruppe sind mittlerweile in fast allen Stadtbezirken welche entstanden. Also wir sind berlinweit aktiv. Und im Rahmen der Gespräche mit den Angehörigen stellten sich natürlich immer wieder Bedarfe heraus. Das ist ja völlig klar. Wenn du dich, das ist eine klassische Selbsthilfe, eine klassische Gesprächsgruppe, und man sich austauscht und sagt, hör mal zu, hier habe ich ein echtes Problem. Wenn ich zum Arzt muss, dann habe ich da irgendwie niemanden, der sich kümmert. Und dann wurde ziemlich schnell klar, gut, okay, dann müssen wir wieder was machen. Also wir kümmern uns jetzt mal um Entlastungsangebote für diese Angehörigen. Und so wurden dann die jetzt bestehenden Entlastungsangebote nach und nach entwickelt.
Was sind das so für Angebote?
Oh, wir machen ganz viel.
Ja,
muss man wirklich sagen.
Das klingt schön.
Die Angehörigen-Gesprächsgruppen natürlich als Kern der Vereinsarbeit.
Ja, ja.
Der Verein führt weiterhin Angehörigen-Schulungen durch, um die Angehörigen möglichst sinnvoll und gut zu befähigen, mit dieser Erkrankung umzugehen, mit der sie es da zu tun haben.
Ja.
Und soweit sie es denn wünschen, ihren Demenzerkrankten möglichst gut zu Hause betreuen und pflegen zu können. Das ist also Sinn und Zweck dieser Schulung. Dann werden psychosoziale Beratungen angeboten. Wir haben eine Psychologin, die da Erstgespräche führt. Wir haben dann die GmbH vor 10 Jahren ausgegründet, weil einfach das Leistungsangebot immer größer wurde und das dann auch stetig erweitert. Das heißt also, wir haben aktivierende Einzelbetreuungen im häuslichen Umfeld. Da gehen wir also mit Betreuern, ehrenamtlichen und festangestellten Betreuern zu den Leuten nach Hause und verschaffen ihnen einfach ein paar Stunden Entlastung.
Ah ja.
Ja, mit einer Mindestdauer von 2 Stunden, 2,5 Stunden, die wir da sind. Wir sind also nicht wie ein Pflegedienst, 10 Minuten rein und dann wieder raus und zum nächsten. Das ist eine Arbeit, die wirklich gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Unsere Arbeit ist aber eine andere. Wir wollen wirklich für Entlastung sorgen. Das war also der eigentliche Kern. Dann haben wir ein Senats- und Pflegekassen gefördertes Angebot. Das sind die sogenannten Gruppenbetreuungen, also Betreuungsgruppen für Demenzerkrankte an vielen verschiedenen Standorten in Berlin. Auch da gerne auf unsere Homepage gehen.
Ja.
Dann haben wir 2018 eine Tagespflege eröffnet auf vielfachen Wunsch von Angehörigen, die also gesagt haben, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir das irgendwie in eurem Kontext mit abbilden könnten. Ja, die befindet sich in Pankow-Wilhelmsruh, ist Demenz spezialisiert natürlich. Ich meine, wer ruft bei uns an, das ist niemand mit einem Hüftbruch, sondern in aller Regel sind das tatsächlich Leute, ja, mit einer Alzheimer- oder Demenzerkrankung zu tun haben. Dort haben wir 14 Plätze zur Verfügung und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr schöne Einrichtung, kann ich sagen. Also ich bin selber oft dort und auch meine Familie ist öfter mal da. War natürlich jetzt in Corona-Zeiten eher schwierig. Dann sind wir Reiseveranstalter. Wir führen also betreute Urlaubsreisen durch. Gerade gestern ist es das erste Mal endlich wieder losgegangen, ja, nach langer, langer Zeit. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr waren wir das letzte Mal. Wir sind gestern mit insgesamt 15 Familien nach Plau am See gefahren, also nach Alt-Schwerin genauer. Da sind wir in Pflegehotels an 4 verschiedenen Standorten in Deutschland mittlerweile machen wir das. Sind wir eingemietet, um die Pflege und Betreuung adäquat gewährleisten zu können. Wir haben also auch wirklich Leute, die sehr weit in ihrer Erkrankung sind, also ein Pflegegrad 5 schon haben und dementsprechend hohen Bedarf haben. Dementsprechend müssen es barrierefreie Hotels sein, logischerweise.
Ja.
Und da haben die Angehörigen einfach mal die Möglichkeit, sich eine wirkliche Auszeit zu nehmen, mal am Stück 10 Tage Urlaub zu machen.
Wow.
Ja. Und dann wieder beim Thema Einsamkeit, das geht ja sonst eigentlich nicht.
Ja, ja.
Also auch Urlaub ist eine Sache, die verloren geht, wenn man zu Hause einen Demenzkranken pflegt als Ehepartner. Wir kümmern uns um die Pflege und Betreuung vor Ort. Die Angehörigen haben auch dort eine Angehörigengruppe einmal in diesen 10 Tagen, wo sie sich austauschen können. Und der eigentliche Austausch findet aber natürlich unter den Angehörigen statt. Und die demenziell veränderten Personen, die wir da mithaben, die werden halt von unseren wirklich sehr gut ausgebildeten Betreuern ganz liebevoll betreut, früh gepflegt, fertig gemacht fürs Frühstück.
Wow.
Und dann werden ein paar Ausflüge gemacht. Das ist eine ganz tolle Geschichte tatsächlich. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Beratungspflichtbesuche durchzuführen für Pflegegeldempfänger. Wir sind also zugelassene Beratungseinrichtungen seit mittlerweile mehr als 2 Jahren und gehen zu den Leuten nach Hause. schulen sich auch im häuslichen Umfeld, wenn das gewünscht ist, und führen diese Pflichtberatung, die die Pflegekasse verlangt, damit man das Pflegegeld gezahlt kriegt, durch und geben wertvolle Hinweise und Tipps, wie man die Pflege da zu Hause verbessern kann. Mhm. Das sind im Großen und Ganzen, jetzt überlege ich, ob ich was vergessen habe, ne? Im Großen und Ganzen die Dinge, die wir tun.
Wertvoll.
Ja, ist eine ganze Menge.
Ja, richtig schön. Ja, gut zu hören, gut zu wissen auch. Ich habe es tatsächlich gar nicht gewusst, dass es das Angebot in der Form gibt, so in der Größe. Was ich mich gefragt habe, bestimmt seid ihr damit auch öfter konfrontiert, bei pflegenden Angehörigen. Also stell mir vor, dass das vielleicht dann so ankommen könnte, so, oh Gott, noch mehr Belastung, wenn ich jetzt noch zur Schulung muss. Oder ist das auch ein Thema oder wird es dann eher als Geschenk gesehen oder als gut, dass ich mal raus kann oder so?
Man muss sagen, die Schulung ist ja erfreulicherweise natürlich keine Pflichtveranstaltung für die Angehörigen. Ja. Also die müssen da nicht hin, sondern Leute, die zu uns kommen, und das sind Menschen unterschiedlichster Couleur. Das sind Enkelkinder beispielsweise.
Okay.
Ja, die also, weiß nicht, wo der Opi dement ist, und die einfach merken, ich habe da irgendwie ein Problem, damit umzugehen mit dieser ganzen Geschichte. Die kommen zu uns und lassen sich schulen. Das ist eine dreitägige Schulungsreihe A4 Stunden, die da durchgeführt wird, wo man also nochmal darauf eingeht, was ist diese Erkrankung eigentlich, was sind die typischen Ausprägungen im Laufe einer Demenz, wie geht man auch mit der Vereinsamung des Demenzerkrankten um, wie verhalte ich mich richtig, in aller Regel, wenn es nicht funktioniert, ist es nicht das Problem des Demenzerkrankten, sondern desjenigen, der damit umgeht. Man muss also erstmal realisieren, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dagegen anzukämpfen oder dem Demenzerkrankten zu erklären, wie die Welt funktioniert. Der hat seine eigenen Erklärungen. Ja? Und die sind für ihn richtig. Das probieren wir da zu vermitteln.
Vorhin hatte ich eher so gedacht, also dass die Angehörigen schon das total gerne annehmen würden, diese Angebote, aber vielleicht schon so erschöpft sind oder so belastet sind durch die Pflege, dass sie vielleicht gar nicht können oder...
Ich verstehe diesen Gedanken. Nicht können ist ein gutes Stichwort. Natürlich, wie willst du drei Wochen in Folge an einem Freitag das Haus verlassen, wenn zu Hause dein demenzkranker Ehepartner sitzt? Ja. Aber wir gewährleisten natürlich vor Ort eine Betreuung. Ja. Ja, dementsprechend, also die kommen, haben die Möglichkeit, mit ihren Demenzerkrankten zusammen zu uns zu kommen. Wir übernehmen die Betreuung während der Zeit. Das ist natürlich schon mal ganz schön, weil es sind 4 Stunden Auszeit vom täglichen Pflegealltag. Ja. Dafür sind viele recht dankbar. Man muss natürlich sagen, wir sitzen im Wedding in der Reinickendorfer Straße, also ziemlich in der Stadtmitte. Wenn wir eine Familie haben, ich sag mal, die 75-jährige Frau pflegt zu Hause ihren genauso alten oder ein bisschen älteren Mann, der weit in seiner Erkrankung ist, dann ist es für die schon eine echte Herausforderung, zu uns zu kommen. Das muss man klar sagen. Und deshalb natürlich auch der Gedanke, das im Online-Format perspektivisch zu entwickeln, weil wir diese Leute gerne erreichen wollen. Ob wir sie mit dem Online-Format erreichen können in ihrem Alter, ist wieder die nächste Frage.
Das ist ein spannendes Feld sogar auch.
Genau. Ja, aber vielleicht ganz kurz noch einen Satz zurück zu unserer Schulung.
Ja.
Ich glaube, diese Schulung ist für viele so der erste Schritt heraus aus dieser Einsamkeit, die das mit sich bringt und die ja nicht selbst gewählt ist. Also die Leute entscheiden sich ja nicht bewusst dafür. Die entscheiden sich bewusst, ihre Angehörigen zu pflegen. Ich glaube aber, dass niemand, wenn er diese Entscheidung fällt, auch nur im Ansatz sich darüber im Klaren ist, was das wirklich bedeutet. Ja,
das denke ich auch.
Ja? Und was das mit sich bringt, was das mit einem selber macht, das ist auch bei jedem Einzelnen unterschiedlich und das stellt sich immer erst im Laufe der Zeit heraus. Und diese Schulung ist so der erste Schritt, die erste gute Möglichkeit heraus aus dieser Einsamkeit. Man sitzt in einem Raum mit mehreren Leuten, die gleich betroffen sind. Man merkt, ich bin gar nicht alleine auf der Welt. Und wir haben es also oft, dass dann hinterher auch der Weg in die Angehörigengruppen gesucht wird, dass man sagt, ach, was ihr macht, betreute Urlaub, ist ja toll. Und so geht das dann Schritt für Schritt und man kommt wieder in der Kommunikation. Und zwar nicht nur der Angehörige, sondern ja auch der Erkrankte. Auch für die ist es ja ganz wichtig, nicht nur zu Hause mit jemandem zu sitzen, von dem der Erkrankte ständig das Gefühl hat, der bevormundet mich. Ich glaube, diese Schulung ist ein ganz gutes Entree, ehrlich gesagt.
Okay, und wie oft findet die statt?
Also jetzt die findet jetzt momentan natürlich schwierig. Jetzt im Juli findet wieder die erste Präsenzschulung statt. Normalerweise führen wir die 4-mal im Jahr durch mit den jeweils 3 Schulungsblöcken, so ist das bisher. Bei Bedarf können wir es aber natürlich auch gerne öfter machen.
Ja. Und wenn ich jetzt Angehörige bin und Interesse oder denke, ja, ich würde total gerne an der Schulung teilnehmen, was muss ich tun?
Um teilnehmen zu können, ja, natürlich muss man sich auf unserer Homepage anmelden oder bei uns in der Geschäftsstelle anrufen. Mhm. Ja, wir haben also ganz liebe Mitarbeiter da vor Ort, die sich da super gerne darum kümmern. Braucht man nicht nur mit einem Schulungsanliegen anzurufen, man kann auch einfach so anrufen, wenn man ein Problem mit der Erkrankung oder mit einer Situation, die diese Erkrankung für einen selbst mit sich bringt, hat, dann kann man sich gerne jederzeit an uns wenden. Okay. Das sind also die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, muss ich was bezahlen?
Nein.
Oder wie wird es finanziert?
Das wird über die Pflegekassen abgerechnet und das ist kostenlos, selbstverständlich, für alle Teilnehmer.
Ich würde gerne noch mal kurz zurück zu deiner Mutter kommen und habe ich noch zwei Fragen. Das eine ist, wie geht's deiner Mutter heute? Also wo ist sie heute?
Meine Mutter ist in ihrer Erkrankung sehr, sehr weit. Sie ist im Endstadium ihrer Erkrankung.
Okay.
Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben sie dann in eine stationäre Einrichtung damals bringen müssen. Da ist sie dann fristlos gekündigt worden. Ja, okay. Wegen Eigen- und Fremdgefährdung, so nannte man das. Also sie hatte auf ihrem Zimmer geraucht. Ich hätte dagegen rechtlich vorgehen können, natürlich. Es macht aber wenig Sinn. Weil wenn die Erde da verbrannt ist, dann ist sie verbrannt. Wir haben jetzt eine tolle Einrichtung tatsächlich gefunden. Darf man dafür erzählen, wo sie ist?
Ja,
ja. Das ist das Seniorenheim Grüntal in der Grüntaler Straße. Ein familiengeführte Einrichtung, die einen ganz klaren Schwerpunkt im Bereich Demenz haben, das ganz toll und liebevoll machen, muss man ganz klar sagen. Das ist meine Mutti sehr, sehr gut aufgehoben. Wohlgefühlt hat sie sich eigentlich in keiner Einrichtung. Sie ist aber jetzt in ihrer Erkrankung so weit fortgeschritten. Sie hatte jetzt einen akuten Vorfall, also eine schwere doppelseitige Lungenentzündung und hat da im Krankenhaus eben dann tatsächlich nochmal einen schlimmen Demenzschub bekommen. Dass ich also sagen kann, physisch ist sie in der Grüntaler Straße, wo sie psychisch ist, kann ich nicht mehr beurteilen.
Okay.
Sie ist also kaum noch ansprechbar, tatsächlich reagiert kaum noch. Also man merkt, sie ist froh, wenn man sie besuchen kommt, hat aber weder ein Zeitgefühl noch kann sie auf herkömmlichem Wege kommunizieren.
Okay.
Ja, sondern das beschränkt sich wirklich auf wenige Worte und auf nachgesprochene Sätze teilweise. Singen spricht sie noch gut drauf an. Ich singe mal mit ihr, das Wandern ist das Müllerslust. Streiche sie ein bisschen und gebe ihr ein bisschen was zu essen und dann geht's wieder nach Hause. Das ist natürlich sehr traurig, aber trotz allem in diesem Setting, in dem sie sich da bewegt, ein sehr versöhnlicher Zustand.
Okay, wow. Wie oft besuchst du sie?
Ich kann es nicht jeden Tag, es geht nicht. Ich habe selbst eine Familie, es ist nicht möglich, schlicht und ergreifend.
Ja.
Und ansonsten versuchen meine Schwester und ich, jeder ein- bis zweimal die Woche zu ihr zu gehen, so dass sie also alle zwei Tage Ansprache hat. Man muss dazu sagen, da greift auch bei mir so ein bisschen der Selbstschutz und auch bei meiner Schwester. Das ist natürlich eine äußerst belastende Situation, wenn man da ist. Ja, und jeden Tag könnte ich es auch selber nicht. Ich würde es nicht schaffen, jeden Tag teilen.
Vom Mentalen her.
Ja.
Das ist nämlich die zweite Frage, die ich an der Stelle hatte, weil wir haben vorhin unterbrochen, als du meintest, du hast dir dann professionelle Hilfe geholt, weil ich spüre ja, also es scheint etwas bei dir passiert zu sein, was dir hilft, besser mit der Situation umzugehen. Also was kommt bei mir auf jeden Fall an. Kannst du uns das mal so genauer beschreiben, was du für dich getan hast, damit du, weil es scheint wirklich so zu sein, dass du mit der Situation umgehen kannst, ohne dass es dich zerfrisst innerlich.
Mittlerweile ist das so.
Ja,
Das sind einfach, sag ich mal, verschiedene Maßnahmen, die sich so ergeben haben. Natürlich, also ich habe erstmal mit meiner Hausärztin drüber gesprochen. Also auch ich war dann tatsächlich in einem Zustand der völligen Erschöpfung auch irgendwann angekommen und habe mir therapeutische Hilfe gesucht.
Ja.
Das heißt, also es war für mich auch nicht so richtig einfach, muss ich gestehen. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich es nach wie vor machen kann und unterhalte mich da regelmäßig mit meinem sehr, sehr guten und sehr einfühlsamen Therapeuten und kann meinen ganzen Müll da lassen, sozusagen, und verhältnismäßig unbeschwert nach Hause gehen. Also es ist mittlerweile wirklich ein Zustand erreicht, wo ich sagen kann, ich kann mit dieser Situation super gut leben. Was mir immens weitergeholfen hat tatsächlich, ich habe ja dann irgendwann, ich hatte ja erzählt, ich habe meinen damaligen Job an den Nagel gehängt und irgendwann war ja klar, gut, okay, jetzt musst du irgendwie mal wieder arbeiten gehen. Hatte ich auch Lust drauf. Und habe dann im Internet die erste Stellenanzeige, die ich fand, war der Geschäftsführer der Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Und seit 2019 bin ich jetzt da und das hat einen immensen therapeutischen Nutzen für mich. Weil ich die Möglichkeit habe, professionell mit dieser Geschichte umzugehen. Ich lerne da unglaublich viel. Ich selber arbeite ja nicht am Erkrankten, ja, und nur marginal am pflegenden Angehörigen, ne, wenn eine Angehörigengruppe da ist. Aber was mir wirklich sehr, sehr viel gibt, ist die Arbeit unserer tollen Mitarbeiter, die wir haben. Wenn ich also sehe, wie die das machen, ich sehe auch zu, dass ich regelmäßig unsere Angebote alle besuche als Geschäftsführer tatsächlich. Bin oft in der Tagespflege, fahre auch mal in der Betreuungsgruppe. Einzelbetreuung natürlich nicht, ne? Das ist ja eine Einzelbetreuung. Ja. In die betreuten Urlaube fahre ich immer einen Tag, ja, guck mir das an. Also probiere da schon verhältnismäßig nah dran zu sein. Und für mich hat die Dankbarkeit, die auch ich als Geschäftsführer erfahre von den Angehörigen, die wir unterstützen, das hat für mich einen immensen therapeutischen Wert. Mhm. Weil gerade in der Zeit, als meine Mutter auch nicht mehr in der Lage war, sich liebevoll zu äußern, und man darf auch von einem Erkrankten keine Dankbarkeit erwarten, logischerweise für das, was man tut, war die Dankbarkeit für diese aus meiner Sicht unglaublich sinnvolle Tätigkeit, die ich da ausübe. Das kann ich auch mal sagen, so im Nachhinein, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich abends nach Hause gehe und sage, Mensch, heute hast du irgendwie was Gutes gemacht. Das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl und gibt mir super viel Kraft. Ja. Und das Allerwichtigste ist natürlich meine Familie. Das ist also meine Frau, meine Kinder, meine Schwester, die mir ungeheuer viel Kraft bringen und mich ungeheuer unterstützen.
Ich berührt das total. Wir laufen die Tränen runter. Das ist mir noch nie passiert in der Folge. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist so schön zu hören.
Ja. Nee, es ist tatsächlich so.
Ja, das spüre ich. Kommt an bei mir. Ja, wow. Ja, was wollte ich sagen? Ich denke mal, also wenn du so sagst, dass du abends nach Hause gehst und weißt, was Sinnvolles getan. Ich meine, dadurch, dass du ja selber betroffen bist, weißt du ja auch genau, was das bedeutet.
Genau.
Und wie du den Angehörigen wirklich helfen kannst.
Genau. Das ist wirklich toll. Also es ist für mich, muss ich klar sagen, ich habe vorher in einer privaten Gesundheitswirtschaft lange gearbeitet, was eine tolle, erfahrungsreiche, aber teilweise natürlich auch sehr frustrierende Zeit war, die war am Ende des Tages ist das natürlich ein sehr gewinngetriggertes Unterfangen einfach auch, wo man sich da bewegt. Das hat mir eine lange Zeit lang viel, viel Spaß gemacht und auch viel bedeutet. Und jetzt kommen wir aber vielleicht zu den positiven Geschichten. Meine Oma hat immer gesagt, es gibt nichts Schlechtes ohne was Gutes, Junge. Und da hat sie recht, ja. Die Erkrankung meiner Mutter und das, was im Verlaufe dieser Erkrankung mit mir passiert ist, hat mich unglaublich geerdet und zurück auf den Boden gebracht. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, also ich habe völlig meine Prioritäten im Leben komplett neu überprüft, habe eigentlich Reset gedrückt und habe mir das alles nochmal aus der Distanz angeguckt und mir wirklich überlegt, was ist denn eigentlich wichtig für mich? Ja, was sind eigentlich die Dinge, die mein Leben sinnvoll und wertvoll machen? Ist das wirklich das Geld verdienen oder ist das was anderes? Und ich für mich, das kann man jedem selbst überlassen, wie man das gerne machen möchte. Ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, es ist was anderes. Ich möchte was tun, was aus meiner Sicht wirklich sinnstiftend ist, was benötigt wird, was wertvoll ist, weil wenn es wertvoll für andere ist, ist es auch wertvoll für einen selbst.
Ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, die Selbsthilfe ist, also das, was wir hier machen, die Unterstützung der Selbsthilfe ist ja auch
absolut ein
bisschen der Ansatz auf jeden Fall.
Nee, und ich kann wirklich sagen, also ich bin unglaublich glücklich, diesen Job ausüben zu dürfen und das ist für mich ein Traumjob.
Ja.
Hätte ich vor 10 Jahren auch nicht gedacht.
Ja. Wow, ich bin ganz berührt. Also ich bin jemand, die sehr gerne und viel redet. Mir fallen gerade nicht mehr die richtigen Worte. Ein bisschen sprachlos, einfach aus Berührtheit. Und ich freue mich total, dass einfach alle Betroffenen in dieser Situation einfach auch die Möglichkeit haben, mit euch in Kontakt zu kommen und auch Hilfe zu bekommen. Das ist wirklich schön.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Nichtsdestotrotz, lieber Sascha, sind wir schon fast am Ende des Podcasts angelangt. Ich glaube aber, dass wir dieses Thema mit den pflegenden Angehörigen noch mal ein bisschen mehr aufgreifen werden. Also wir haben ja hier auch einen Teil in der Selbsthilfebewegung, die sich damit befasst, die KPEs und die KPUs. Genau, da machen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge und da würde ich auch total gerne noch mal auf dich zurückkommen.
Jederzeit gerne.
Ja, das freut mich sehr, dass wir da noch mal ein bisschen mehr tiefer reingehen und noch mal ein bisschen mehr erfahren dürfen. Trotzdem würde ich dich gerne fragen, obwohl du es gerade eben auch schon so ein bisschen gesagt hast, aber was beeindruckt dich am meisten in deiner Tätigkeit, also in der Selbsthilfe, wenn man so will?
Mhm. Auch da ist es natürlich wieder schwierig, das pauschal zu sagen. Also in der Selbsthilfearbeit beeindruckt mich tatsächlich dieses Bedürfnis, es hat mich am meisten beeindruckt, dieses unglaubliche Bedürfnis nach Offenheit bei den Leuten, wenn sie sich dann dafür entschieden haben, sich einer Angehörigengruppe anzuschließen zum Beispiel. Mhm. Ja, das beeindruckt mich immer wieder, wenn man sieht, auch in welcher Geschwindigkeit beispielsweise eine Mitte 70-jährige Frau oder ein sehr erfahrener alter Mann Zutrauen zu den Gleichgesinnten passt. Mhm. Das ist was ich sehr, sehr schön finde, wenn man merkt, wie innerhalb weniger Sitzungen eine gewisse Entspannung bei dem Betroffenen eintritt. Das ist was mich sehr, jedes Mal wirklich sehr tief bewegt und mich sehr glücklich macht tatsächlich. Mhm. Ja. Was mich ebenfalls unglaublich beeindruckt, ich hab ja erzählt, also wir haben so 25 festangestellte Mitarbeiter, eigentlich müsste ich so aus dem Stegreif wissen, du siehst dich dort ein bisschen, weil auch da hat sich über die Corona-Zeit ein bisschen was verändert. Ja. Und wir haben natürlich auch ganz viele Ehrenamtliche Engagierte bei uns und die beeindrucken mich immer wieder. Unsere festangestellten Mitarbeiter, ganz tolle Mitarbeiter, ja, beeindrucken mich ebenfalls, ja, wie liebevoll und ruhig die mit den Erkrankten umgehen, aber die Ehrenamtlichen beeindrucken mich natürlich noch auf eine andere Art und Weise. Ein derartiges Engagement, also gerade in einer Einzelbetreuung von Familien an den Tag zu legen, die über lange Zeiträume zu begleiten in dem Leid, was diese Erkrankung tatsächlich ja nun mal mit sich bringt, aber auch in der Freude und vielleicht auch ein bisschen mehr Freude damit reinzupacken. Ich sag's ja auch, in unserer Selbsthilfegruppe habe ich es immer gesagt, dass wir eigentlich uns hier 3 Stunden oder 2 Stunden treffen, um gemeinsam Spaß zu haben. So blöd sich das anhört. Ja, viele rümpfen immer die Nase und sagen, ja, wie kann man denn da Spaß haben? Das ist eine Selbsthilfegruppe. Ich finde es ganz wichtig, weil es ja schon so traurig genug.
Absolut.
Ja? Ja. Und wir probieren da ganz viel zu lachen. Und wenn die Ehrenamtlichen kriegen das auch hin, dass sie ein Lächeln auf die Gesichter der pflegenden Angehörigen und auch der Demenzerkrankten zaubern. Und das aus sich heraus, aus einer intrinsischen Motivation. Also nicht für Geld, ja, sondern das ist was mich unglaublich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also mein allerhöchsten Respekt. Mhm. Das ist einfach unglaublich.
Mhm. Ja. Schön. Genau, ich habe mir hier noch so eine Frage aufgeschrieben, die ich jetzt noch wichtiger finde, als ich es aufgeschrieben habe. Was möchtest du gerne den Menschen, die eben pflegende Angehörige sind, persönlich jetzt sagen an der Stelle?
Es gibt viel, was man sagen könnte, aber ich glaube, das wirklich Wichtigste für Sie, liebe Zuhörende, pflegende Angehörige, ist, beachten Sie Ihre eigenen Grenzen und Ihre eigene Leistungsfähigkeit. Mhm. Es ist überhaupt gar keine Schande, wenn man sich Hilfe sucht, wenn man sie braucht. Vielleicht auch sogar schon, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Ja? Umso besser kann man dann im Zweifel helfen, wenn es soweit ist und wenn es nötig ist. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, Anja, viele pflegende Angehörige gehen weit über die Grenzen ihrer eigenen Belastungsfähigkeit hinaus. Das ist das, was ich den Leuten vielleicht gerne mitgeben würde. Niemand hat was davon, wenn sie sich selbst opfern. Mhm. Ja? Und schon gar nicht ihr Erkrankter. Mhm. Der braucht sie nämlich in einem belastbaren, fitten, ausgeglichenen Zustand und nicht in einem Zustand der absoluten Erschöpfung. Dann können Sie für sich nicht mehr sorgen und schon gar nicht für jemand anderen.
Wichtige Worte. Ja, genau. Und ich frage auch immer gerne am Ende, ob es noch etwas gibt, was du total gerne noch im Podcast lassen würdest, was so irgendwie noch auf der Seele brennt oder was noch angesprochen werden müsste dringend, ob es da was gibt.
Also jetzt haben wir eine Stunde geredet. Ich habe so viel gesagt, Adia. Jetzt bin jetzt selbst so ein bisschen erschöpft tatsächlich, ja, auch, muss ich gestehen. Und ich glaube, damit können wir es hier belassen.
Okay, wunderbar. Und dann zum Schluss, wie von jedem unserer Gästinnen und Gäste, deine Buchempfehlung, Filmempfehlung oder Veranstaltung.
Es ist tatsächlich ein Buch, was ich mitgebracht habe. Mhm. Und zwar ist es das Buch von Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. Ja, ein Buch, was mich schwer beeindruckt hat und was mir wirklich auch weitergeholfen hat. Das ist ein Buch, was sehr kontrovers diskutiert wurde. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Arno Geiger schreibt also über seinen Vater, der an Alzheimer erkrankt ist, August Geiger, der, ich glaube, 15, wenn ich mich recht erinnere, 15 Jahre im familiären Kontext mit dieser Krankheit lebt und gepflegt wird von seinen Angehörigen, also von seinem Sohn und dem Rest seiner Familie. Und es ist aus meiner Sicht wunderbar dargestellt, wie also die gesamte Familie eigentlich probiert, gegen diese Erkrankung anzuarbeiten. Mhm. Ja? Der Einzige, der es nicht macht, ist der Demenzkranke selbst. Der, ne, also zu Anfang natürlich, also ist der verzweifelt, aber dann irgendwann ist er in seiner Welt und lebt gut damit und Der Arno Geiger schildert aus meiner Sicht das ganz hervorragend, wie sich die Situation eigentlich erst in dem Moment löst, als die Familie den Vater so nimmt, wie er in seiner Erkrankung ist. Der kommt dann irgendwann auch ins Heim, der alte August Geiger. Und das ist ein Buch, und dafür vielen Dank, Arno Geiger, was mir also wirklich ein vertieftes Verständnis über die Erkrankung gegeben hat, auch wenn meine Mutter eine andere Form von Demenz hat, aber das hat mir unglaublich weitergeholfen, hat mich sehr beeindruckt, weil es einfach toll geschildert ist. Und ich finde es auch überhaupt nicht reißerisch oder ausschlechterisch, was die Person des Vaters angeht, so wie das also manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Meiner Ansicht nach ein absolut empfehlenswertes Buch.
Okay, ja. Vielen Dank für die wertvolle Empfehlung. Das wird natürlich auch wieder in den Shownotes nachzulesen sein. Genau, was bleibt mir zu sagen am Ende? Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Offenheit, deine Begleitung, dein Engagement oder euer Engagement, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Und ja, alles Gute. Vielen Dank.
Liebe Anja, ich danke dir und jederzeit gerne wieder. War ganz toll.
Ja, Dankeschön. Super. Das freut mich.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's auch schon wieder von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben möchtet oder aber selbst mal zu Gast im Podcast sein möchtet, meldet euch gerne bei uns per Mail, über Instagram oder geht auf unsere Homepage echte-stimmen.de, füllt ein Kontaktformular aus oder eben schreibt eine Mail an hallo@echte-stimmen.de. Mein Name ist Anja und ich freue mich auf unsere nächste Folge.